Aus der Bauhütte.
Der Freimaurerinnen-Podcast.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo, Antje.
Hi, Barbara. Und hallo, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Willkommen bei Aus der Bauhütte.
Heute haben wir uns als Thema vorgenommen, über die freimaurerische Bekleidung zu sprechen.
Ja, das ist ein Thema, wo viele verschiedene Aspekte drinstehen. Und wir haben immer wieder einen Lacher aus unserer Vergangenheit, der uns immer wieder auf das Thema freimaurerische Bekleidung bringt. Es waren Brüder, die uns mal gefragt haben. Und wir hatten gemerkt, dass sie sich erst nicht getraut haben zu fragen und sich ein bisschen überwinden mussten. Das ist viele Jahre her, dass sie uns gefragt haben, sag mal, was tragt ihr eigentlich in der Loge als Frauen?
Und wir waren erstmal total irritiert und dachten, was meinen die damit? Bis wir dann darauf gekommen sind, dass sie offensichtlich meinen, welche Alltagskleidung tragen wir zu den Tempelarbeiten und welche maurerische Bekleidung tragen wir?
Und die Antwort für unsere Loge als Loge der Frauenrußloge von Deutschland ist, wir tragen schwarz, einheitlich schwarz.
Genau, möglichst ein bisschen festlich. Und da komme ich direkt schon zu diesem ersten Aspekt eigentlich zur Bekleidung. Wenn wir uns für eine Arbeit fertig machen zu Hause, dann versuchen wir schon in diesem Rahmen aus dem Alltag etwas herauszutreten. Und dazu gehört eben auch, sich anzuziehen für eine Tempelarbeit. Und wenn wir das etwas festlich machen, dann bereiten wir das schon ein bisschen vor.
Aber natürlich gibt es in der Realität heute auch viele Fälle, wo dann die Schwestern direkt von der Arbeit kommen und entweder einen Kleidersack dabei haben oder aber durch geschicktes Kombinieren und Austauschen einzelner Teile dann ruppdiwupp doch logenfertig sind.
Genau. Also von daher, ob jetzt Kleider, Röcke oder Hosen, das spielt letztlich keine Rolle, aber insgesamt soll die Kleidung schwarz sein.
So, und damit endet es aber ja noch nicht. Wenn wir dann in unsere freimaurerische Werkstätte gehen, zu einer freimaurerischen Arbeit, dann kommt weitere Kleidung dazu.
Ja, und das sind dann typische Kleidungsstücke für Freimaurerinnen und Maurer. Und am auffälligsten ist vielleicht zunächst der Schurz zu nennen. Das ist in der Regel ein Lederstück, rechteckig, und das wird entweder mit Bändern um die Hüfte geschlungen oder mit Schnallen festgesteckt.
Und Schurz, Schürze, das hat ja so ein bisschen einen Anklang von Schutzkleidung auch. Und genau das soll es auch sein. Ne? Es soll den Maurer bei der Arbeit vor Geröll oder vor absplitterndem Zeug beim Behauen der Steine schützen. Das heißt, der Schurz ist tatsächlich im symbolischen Sinne ein Schutz bei der Arbeit. Was heißt das denn, wenn wir jetzt zusammen sind? Wir haben ja keine Steine, auf denen wir rumklopfen, bis sie irgendwo reinpassen. Wir haben auch keinen Bau, den wir haptisch fertigstellen. Warum tragen wir denn trotzdem Schurz?
Ja, also es ist sicherlich in der Tradition der Werkmaurer. Da kommt das her. Also schon bei den Dombauhütten wurde das getragen. Aber auch schon da habe ich gefunden, war es nicht nur bei der Arbeit so, dass diese Schürze meistens eben aus Leder getragen wurde, sondern auch bei festlichen Versammlungen haben, die das damals schon getragen, und das haben wir übernommen. Das heißt, heutzutage ist der Schurz ganz stark symbolisch aufgeladen.
Ich finde aber auch diese Übertragung wirklich schön, sich zu vergegenwärtigen, wenn wir als Freimaurer arbeiten. Da gibt es ja vielleicht auch manchmal Dinge, die umherfliegen und die unangenehm sind, wenn man sie abbekommt, sei es auch vielleicht als Reaktion von anderen, dass man sich klar macht, man trägt eben einen Schurz auch, um sich vor solchen Dingen zu schützen im übertragenen Sinne. Und da muss man eben auch sich bemühen, ein bisschen ein dickeres Fell zu haben.
Ja, das ist aber auch sicherlich so ein Arbeitsmittel als Sinnbild für Unschuld, Reinheit des Geistes und Brüder- bzw. schwesterliche Verbundenheit. Der ist ja weiß, der Schurz, zumindest die Grundfläche. Häufig wird das noch mit anderen Farben kombiniert, je nachdem, welcher Loge oder welcher Großloge man angehört, gibt es da verschiedene Farben. Zum Beispiel tauchen da auch Rosetten wieder drauf auf, häufig auf den Schurzen, sodass da noch viel mehr Symbolik inzwischen hineingefunden hat als nur dieser Schutzgedanke, denke ich.
Ja, das stimmt. Und wenn man mal bei Veranstaltungen international war, wo viele Großlogen vor Ort sind, dann sind häufig die Schürze von den Delegationen der Großlogen sehr, sehr bunt, aufwendig, vielleicht auch übergroß, sehr, sehr reich verziert und von weitem eben als irgendwie außergewöhnlich zu erkennen. Das ist eine Tradition, die wir in der Frauengroßloge von Deutschland nicht haben, die aber was sehr eindrucksvoll ist, wenn man das mal gesehen hat woanders. Ja. Wir haben in unseren Logen tatsächlich eine Dreiteilung, das heißt, wir haben drei Grade und wir können die Schwestern an ihrem Schurz, ihrem Grad zuordnen.
Genau. Und ich hatte da noch gefunden, dass zum Beispiel in den USA eine ganz starke Tradition mit bestickten Schürzen oder eben geschmückten Schürzen besteht, aber auch in vielen anderen Logen. Und es gibt wohl einen ersten in den USA gestickten Schurz von der Marquise de Lafayette für Washington. Das ist auch, glaube ich, im Museum zu sehen. Ja, also für uns eine Unterscheidung der Schwestern in verschiedene Grade, ohne dass ihre Gleichwertigkeit dadurch in Frage gestellt wird.
Ja, für uns ist ja der Grad eine Intensität der Einweihung, auch ein bisschen die Frage, wie lange ist man denn schon dabei? Welche Dinge kennt man schon, kann man schon, wozu kann man mal kurz herangezogen werden und so, wozu vielleicht auch nicht. Was ich noch ganz interessant finde, ist, historisch haben sich diese Schürze natürlich auch verändert und auch hier haben wir im 18. und 19. Jahrhundert so eine allgemeine Neigung in der Mode zu mehr Ornamentik, mehr Samt, Seide, Gold, Silber, Stickereien und so weiter. Das ist auch an der Freimaurerei nicht spurlos vorbeigegangen. Und das ist eben einfach so ein dekoratives Element aufgrund des Modegeschmacks der Zeit. Und es hat dann die symbolische Bedeutung nicht verändert. Aber ich frage mich manchmal, aber das ist Geschmackssache, ich frage mich, ob nicht zu viel Deko ablenkt von dem symbolischen Inhalt. Aber das mag jeder für sich selbst beantworten.
Kommen wir vielleicht mal zum nächsten Bekleidungsstück, was eigentlich bei jeder freimaurerischen Arbeit getragen wird. Das sind die Handschuhe, also auch weiße Handschuhe. Ganz früher waren das oft sogar so Ziegenleder-Stulpenhandschuhe. Jetzt sind das oft auch Baumwoll- oder Lederhandschuhe, nicht mehr ganz so üppig. Aber auf jeden Fall bekommt jede Freimaurerin und jeder Freimaurer bei der Einweihung von der Bruder- bzw. Schwesternschaft Handschuhe überreicht, die dann auch bei jeder Arbeit getragen werden.
Und da geht es auch um die Klarheit und Reinheit der Einstellung der Gedanken.
Genau. Also ich habe da gefunden, dass früher Handschuhe so als Zeichen der Demut getragen wurden. Dass aber das natürlich auch wieder auf jeden Fall aus der Werksmaurerei kommt, um die Hände vor Splittern und Risswunden zu schützen. Und das hat insgesamt so ein Wandel erfahren und heute geht es eben auch eher darum, dass die Handlung, die eine Freimaurerin oder ein Freimaurer tut, eben mit reinen Händen geschieht und das bedeutet dann eben auch mit reinem Gewissen vertreten werden können.
Ja, und weiß war natürlich auch in der Vergangenheit immer eine Farbe für Kleidung, die besonderen Pflegeaufwand erfordert hat. Also Dinge dann wieder weiß zu kriegen, wenn sie einmal nicht mehr weiß sind, ist aufwendig, anstrengend und gelingt vielleicht auch nicht immer zu 100%. Deshalb waren weiße Kleidungsstücke auch in der Vergangenheit immer schon was Besonderes, was Teures, was sich nicht jeder leisten konnte und was auch für einen Alltag eigentlich unpraktisch war.
Und das ist ja wieder ein total schöner Transfer wieder dahin, wenn es einem passiert ist, dass etwas nicht so gut gelaufen ist, wo man dachte, oh, da habe ich vielleicht doch kein reines Gewissen mehr, dann merkt man ja auch, wie schwierig das ist, das wieder hinzubiegen und wieder ganz in Ordnung zu bringen, dass man hinterher wieder freudig in den Spiegel gucken kann. Von daher finde ich diesen Bezug zum sauberen Handschuh eigentlich einen wirklich schönen in dem Falle.
Das stimmt.
Mir ist noch eine ganz andere Geschichte eingefallen. Ich erinnere mich daran, dass vor einigen Jahren mir mal ein Bruder erzählt hat, seine Frau und seine Tochter, die sagten immer, wenn er seine weißen Handschuhe mit in die Loge nahm, ach, gehst du wieder zu deinen Mickey-Mäusen? Und tatsächlich habe ich dann mal geguckt, Mickey Maus hat weiße Handschuhe. Und zunächst habe ich mal gedacht, ah ja, Walt Disney, der hatte ja auch einen gewissen Bezug zur Freimaurerei. und habe recherchiert, ob das damit etwas zu tun hat. Habe dann aber gesehen, nee, das ist tatsächlich ein zeichnerisches Phänomen. Also wenn man Trickfilm macht, dann passiert das sehr schnell bei schwarzen Linien, dass es so aussieht, als würden die Hände im Bild verschwinden. Und Walt Disney selber hat dazu gesagt, es war auch einfach zu aufwendig, die Hände von Mäusen zu zeichnen. Und er wollte, dass Mickey Mouse einen sehr menschlichen Anstrich hat. Und deshalb, es ist ja so ein bisschen sein alter Ego, Mickey Mouse. Und deshalb haben sie Handschuhe gewählt, weil das viel leichter auch zu zeichnen war.
Mhm. Und ich habe auch noch gefunden dazu, weil ich hatte tatsächlich auch nach Mickey Mouse recherchiert, dass auch das Tragen von Handschuhen so ein bisschen menschliche Eigenschaften verleiht und dass das für diesen Charakter auch durchaus gewünscht war, um die Figur etwas sympathischer und zugänglicher zu machen. Und dass das ganz bewusst auch aus diesem Grund, also es war mehrfach praktisch sozusagen, aber hat offensichtlich keine Verbindung zur Freimaurerei.
Nee, genau. So, dann haben wir in unserer Großloge und damit natürlich auch in unseren einzelnen Logen noch ein weiteres Kleidungsstück, nämlich unser Bijou oder Kleinod, könnte man sagen. Das ist ein Schmuckstück, das wir an einem lila Band tragen. Und das ist jetzt spezifisch für jede Loge unseres Bundes individuell von den Schwestern gewählt.
Es gibt ja auch Großlogen, bei denen ist das nicht so üblich oder die haben eine Anstecknadel mit einem Bijou an ihrem Revers. Also das ist sehr verschieden in der freimaurerischen Welt. Ich finde das bei uns sehr schön, dass wir dieses relativ große, vielleicht sagen wir mal, unseres ist so vielleicht 5-6 Zentimeter im Durchmesser, in Kreisform und hängt so, dass man das schon von Weitem gut sehen kann. Und wenn wir in unserer Großloge Veranstaltungen haben mit Schwestern aus verschiedenen Logen, dann ist das ganz schön, wenn man schon auf ein paar Schritte Entfernung erkennen kann, zu welcher Loge die Schwester gehört, auch wenn man sie persönlich nicht kennt. Das ist ein schönes Bild.
Ja, und ich finde das auch sehr, sehr schön, wie diese Bijous entstehen. Denn bei der Gründung einer neuen Loge überlegt sich jede Loge sehr genau, wie das Bijou aussehen soll. Und meistens sind die entscheidenden Gründungsgedanken in dieses Bijou eingeschrieben. Und die meisten Logen geben sich dann auch so eine sogenannte Bijou-Erklärung, wo sie das nochmal festhalten, was ihnen zur Zeit der Gründung eben besonders wichtig erschien. Und das ist natürlich auch immer ein ganz tolles Zeitdokument damit.
Auf jeden Fall, ja. Ja, was wir in unserer Großloge nicht kennen, was aber andere Lehrarten in der Freimaurerei haben, ist auch noch ein hoher Hut.
Zylinder sozusagen.
Ein Zylinder.
Genau, das haben die Männer vor allen Dingen. Und heute hat das nicht mehr so einen großen Stellenwert. Also ich habe gelesen, das ist kein Dogma mehr, hat aber schon symbolische Bedeutung. Und die englischen Freimaurer haben diesen Hut auch von den Werksmaurern tatsächlich übernommen. Und bei den Werksmaurern war ein hoher Hut schon ein Symbol für Freiheit. Und heute ist es bei den Brüdern aber auch ein Symbol von Gleichheit, also praktisch ein Zeichen eines freien Mannes, allen Menschen gleichermaßen das Recht auf die Menschenrechte zuzuerkennen. Das zumindest habe ich gefunden, als ich im Sherpa danach gelesen habe. Also das.
Es ist eben heute durchaus nicht mehr überall verbreitet. Mhm. Es gibt sehr viele, die das nicht mehr verwenden. Aber ich finde, das leitet ganz schön über auf so ein Thema, was ich auch immer wieder mit Fragezeichen versehe, wenn ich das sehe. Also wenn du jetzt von Freimaurerei nichts weißt und du siehst Bilder, auf denen Freimaurer, Freimaurerinnen vielleicht auch mit voller freimaurerischer Bekleidung abgebildet sind, dann können wir ja in dem Moment, weil wir Freimaurer nicht kennen, wir kennen nichts über die Symbolik, dann können wir diese Bedeutung nicht verstehen. Mhm. Und was passiert, wenn Menschen etwas nicht verstehen, was sie sehen? Dann suchen sie nach Kompensation, um das zu verarbeiten. Und ein sehr leichter beliebter Mechanismus ist Humor.
Ja, also entweder das. Oder sie nehmen was Altes, was Altbackenes vielleicht sogar war, ne? Also etwas, was aus der Zeit gefallen ist.
Sortieren es dann in die Mottenkiste ein. Da würde ja dieser Hut zum Beispiel, so wenn wir Bilder sehen, dann von Männern aus dem 18., 19. Jahrhundert, da haben wir eben sehr viel Hut. Und dann hätte ich damit automatisch ein Bild aus heutiger Zeit zurück in die Vergangenheit katapultiert, weil es heute diesen Bezug in den Alltag überhaupt nicht mehr gibt. Ja. Und da frage ich mich immer wieder, warum machen Freimaurer das eigentlich? Warum? Was will man denn damit erreichen, wenn man die Außenstehenden mit Dingen konfrontiert, ohne Erklärung, die unter Umständen einfach komisch wirken müssen?
Ja, also psychologisch gesehen ist das vielleicht keine sehr günstige Strategie, denn gerade wenn etwas in den Aspekt oder in den Bereich des Komischen gesetzt wird, dann wird das ja auch nicht mehr ernst genommen. Und wir sind ja durchaus der Meinung, dass die Freimaurerei viele Aspekte unseres bürgerlichen Lebens stark bereichern können. Und wenn das in so eine seltsame Ecke kommt, als Verkleidung, als was Altes, dann ist das nicht attraktiv. Und damit würden wir auch keine neuen Schwestern oder Brüder begeistern können mit den Gedanken an die Gedanken der Freimaurerin. Und das ist natürlich schade.
Das heißt, unser Votum wäre jetzt, wenn ich uns so zuhöre, eher davon Abstand zu nehmen und andere Formen der Darstellung zu finden.
Ja, auf jeden Fall nicht unkommentiert irgendwie, ne? Und wir wissen ja, dass Bildern immer ein viel höherer Aufmerksamkeit entgegengebracht wird als Text. Also da müsste man schon wirklich dann massiv was gegensetzen, um gegen so ein Bild und so einen Eindruck anzukommen.
Und weil wir schon dabei sind, bei der Frage, ist es aus der Zeit gefallen, können wir direkt mal die Frage stellen, was ist denn mit der freimaurischen Bekleidung? Also können wir unsere Arbeiten nicht auch einfach ohne diese zusätzliche freimaurerische Schutzbekleidung durchführen? Kann das alles weg? Ist das alles aus der Zeit gefallen?
Ja, ist eine gute Frage. Also wir könnten sicherlich auch ohne diese Bekleidung arbeiten und die freimaurischen Gedanken weitergeben und durchdenken und so gemeinsam arbeiten. Aber dieses Anlegen einer anderen Kleidung hilft auf jeden Fall dabei, aus dem Alltag herauszutreten und sich auf das zu konzentrieren, was wir eigentlich machen möchten. Und unser Bijou finde ich unglaublich gemeinschaftsstiftend zum Beispiel. Das würde ich auch sehr, sehr ungern nur abgeben. Da sind sehr wichtige Gedanken drin, an die wir uns auch gerne immer wieder erinnern. Mit diesen Formen unterstützt das letztendlich ja das, was wir im Ritual auch tradieren. Und deshalb finde ich das nicht überflüssig.
Ich bin total bei dir. Also ich hatte die gleichen Argumente jetzt tatsächlich gebracht. Mhm. Also dieses Vorbereiten, das etwas in die Hand nehmen, das verdeutlicht auch nochmal die Bedeutung von dem, was es hat im symbolischen Sinne. Und das wird mir immer vergegenwärtigt, weil ich das ja wirklich anfasse, also weil ich das spüre und weil ich dann auch wieder diese Bedeutung im Kopf habe. Und ich finde dieses Bild und auch, oder sagen wir nochmal andersrum, wir versuchen für unsere maurerischen Arbeiten ja aus dem Alltag herauszutreten in einen Raum und eine Zeit, die nicht alltäglich ist. Und mir hilft auch das Anlegen der freimaurerischen Bekleidung dabei, diesen Unterschied zu machen und wirklich nochmal innerlich auch bewusst zu sagen, ich gehe jetzt woanders hin. Also ich bin jetzt raus aus meinem Alltag. Ich habe jetzt hier eine andere Zeit. Jetzt wird freimaurerisch gearbeitet. Und ich glaube, das fällt sehr viel leichter, wenn man auch diesen Unterschied in der Kleidung nochmal macht. Ja. Und ich finde, das Zusammengehörigkeitsgefühl durch dieses Gleichmachen auch dieser Elemente, das Zugehören zu der gleichen Loge, das Vergewissern mit den weißen Handschuhen, nochmal, was das bedeutet, der Schurz, die unterschiedlichen Einweihungsstufen der Schwestern, zu sehen, wie viel Prozent in diesem Raum sind hier schon, wie lange dabei, wer ist eher Anfänger, wer ist schon fortgeschritten. Ich finde das sehr schön und möchte das nicht missen.
Ja, ich finde auch noch einen wichtigen Aspekt ist, man stellt sich ja bewusst in diese Tradition eines ethischen Konzeptes. Und indem man diese Kleidung anlegt, beginnt ja im Prinzip schon das Ritual und seine Wirkung. Das kennen wir ja auch so ganz vielen anderen Bereichen auch, dass zu bestimmten Zeiten, zu bestimmten Anlässen bestimmte Kleidung angelegt wird. Und das ist hier sicherlich auch der Fall. Also das finde ich auch noch einen weiteren wichtigen Aspekt.
Ja, also das sind unsere Gedanken dazu. Schreibt uns doch gerne mal, was ihr dazu meint, wenn ihr Freimaurer oder Freimaurerinnen seid und eine Meinung aus der Freimaurerei heraus dazu habt.
Das fände ich auch super interessant.
Und dann kommen wir jetzt zu unserem Stein des Anstoßes.
Diesmal bringen wir selber etwas mit, was uns aufgefallen ist. Und zwar war ja im letzten Monat, also im August, waren die Olympischen Spiele. Und wir nehmen jetzt Ende August auf und für September schon. Und da ist mir aufgefallen, dass zu Beginn eines jeden Wettkampfs ein Prominenter als eine Art Zeremonienmeister kam und mit einem Stab dreimal kräftig auf den Boden aufklopfte und damit diesen Wettkampf für den Tag eröffnete. Und da musste ich unheimlich an die Freimaurerei denken.
Wir haben in der Freimaurerei, in der Loge, haben wir auch eine Zeremonienmeisterin. Die hat auch einen Stab und die klopft damit auch auf den Boden. Hast du eine Idee, wo da die Verbindung ist?
Also ich habe gehört im Fernsehen, dass sie gesagt haben, das kommt aus dem französischen Theater, dass da also nicht wie bei uns es schellt, wenn das Stück anfängt, sondern dass da tatsächlich jemand hervortritt und kräftig mit einem Stab dreimal auf den Boden klopft und dann nimmt man seine Plätze ein und macht sich fertig für die Aufstellung.
Das heißt, es ist eine etwas ältere Methode eines Zeremoniells. Mhm. Und also ich kenne es auch beispielsweise aus Großbritannien von einer Hochzeit, an der ich vor vielen Jahren mal teilgenommen habe. Da gab es auch einen Zeremonienmeister mit einem Stab, der die Gäste organisiert hat.
Also ganz offensichtlich ist das ein schon sehr altes Ritual, mit etwas anzufangen.
Mhm. Auch sehr schön. Ne?
Auf jeden Fall.
Finden wir in der Loge tatsächlich auch wieder. Und wie schön, dass wir auch von den Olympischen Spielen nochmal Gedanken dann in die Freimaurerei und in die Loge zurückschicken können. Das alles hängt doch irgendwie mit allem zusammen.
Ja, dann würde ich sagen, dann schließen wir die Folge für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns noch weitere Ideen für den Stein des Anstoßes schickt und wir etwas dazu sagen können. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit und sagen Tschüss, Barbara
und Antje. Tschüss.